Ihr Lieben, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Okay, ihr seid noch wach, ist gut. Ich habe gegoogelt, was ich jetzt sagen soll am Anfang, weil das Jahr ist ja jetzt schon 23 Tage jung und laut Knigge sagt man nur bis zum 15. frohes neues Jahr. Also mein Dilemma, ich habe viele von euch in diesem neuen Jahr noch gar nicht gesehen und der Hinweis war jetzt, ich sage, das habe ich jetzt von Knigge, also ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und hattet schöne erste Tage und wünsche euch trotzdem noch Gottes reichen Segen für dieses neue Jahr, was sicherlich, das haben wir alle gemerkt, Themen vom letzten Jahr, heute in diesem neuen Jahr mit hineingenommen hat. Corona ist nach wie vor aktuell, die neuen Regelungen sind ja jetzt auch in Kraft und wir können wirklich dankbar sein, dass wir uns hier treffen können. Das Ordnungsamt hat auch sein Okay gegeben, dass wir hier sein dürfen. Also ist das wirklich etwas, wofür wir Gott wirklich dankbar sein können. Die erste Predigt von Jesus beschäftigte sich, also im Markus-Evangelium, beschäftigt sich mit etwas, was viele Menschen ja auch tun, wenn es ein Jahreswechsel ansteht, dass man sich so ein bisschen fragt, wie war das letzte Jahr für mich, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was wünsche ich mir für das neue Jahr. Und Jesus spricht in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus ruft zur Buße, zur Umkehr auf. Das griechische Wort hier, Metanoia, lässt sich gut mit Gesinnungsänderung übersetzen. Es geht also nicht um ein kurzfristiges Bereuen, sondern um eine komplett neue Lebensausrichtung. Eine Änderung der Blickrichtung, worauf eine ernst gemeinte Umkehr im Denken und im Leben und die Hinwendung des Herzens zu Gott folgt. Wer sich gute Vorsätze gefasst hat oder zumindest kritisch mal hinterfragt hat, sein eigenes Leben, der merkt schnell, dass man selber nicht perfekt ist und auch in seinem eigenen Leben vermutlich nicht immer alles gerade läuft. Und so lädt uns auch der Januar jetzt sicherlich nochmal ein, zu überlegen, wir hatten das ja jetzt auch im Bibelgespräch, die letzte Frage, die offen geblieben ist, die knüpft daran auch an, wo brauche ich in meinem Leben mal eine Gesinnungsänderung? Wo stehe ich zur Zeit? Dabei sind wir bei diesen wichtigen Fragen natürlich nicht abhängig von irgendeiner Jahreszeit. Also wir müssen nicht erst wieder warten bis zum 01.01.2022, sondern jederzeit ruft Gott uns auf, dazu einen neuen Anfang zu machen. Wobei wir natürlich wissen, dass Gott allein den neuen Anfang macht, nicht der Mensch mit Gott, sondern dass Gott es ist, der uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken möchte, wie in Hesekiel beschrieben, und das dürfen wir dankbar annehmen. Wenn wir zurückblicken auf das letzte Jahr, dann haben wir sicherlich Ereignisse, wo wir uns freuen können, ja, wenn neue Freundschaften geschlossen wurden oder man vielleicht geheiratet hat oder das Schuljahr bestanden hat oder eine neue Arbeitsstelle bekommen hat. Sicherlich gibt es aber auch einiges, was nicht so gut gelaufen ist und was in uns vielleicht auch einen Riss hinterlassen hat. Freundschaften, die vielleicht zerbrochen sind an bestimmten Themen, der Verlust von wichtigen Menschen oder die Krankheit im eigenen Leben oder von Bekannten, die einen belastet. Oder man ist selber an seine Kapazitätsgrenzen gekommen, an seine Kraft und an seine Belastungsgrenzen. In einem Andachtsbuch habe ich in diesem Kontext zum ersten Mal von Kintsugi gehört. Also ich konnte mit dem Namen erstmal nichts anfangen, vielleicht geht es euch ähnlich. Ich habe dann gelesen, was so ein bisschen dahinter steckt, Kintsugi, also es kann auch sein, dass ich es falsch ausspreche und deswegen nicht darauf kommt, was es ist. Also wie auch immer, Kintsugi ist eine japanische Kunst. Sie wurde im 16. Jahrhundert entwickelt und sie ist eine traditionelle Reparaturmethode für Keramik, bei der also kaputte Sachen mit einem bestimmten Lack wieder zusammengesetzt werden. Aber es ist nicht irgendein Lack, sondern diesem Lack wurde Goldpulver beigemischt. Das heißt also, dass kaputte Gegenstände, also die Scherben, wieder mit diesem Goldlack zusammengesetzt werden und dann die Bruchstellen ganz besonders glänzend, leuchtend und hervorgehoben werden. Und das wertet dann die reparierte Schale oder die Vase auf. Dadurch, das ist der Gedanke dahinter, entsteht eine neue Wertschätzung dem Objekt gegenüber und ein verändertes Verständnis von Schönheit. Denn die Schönheit liegt hier im Fehlerhaften, im Alten und auch in dem Vergänglichen. Also eine einst zerbrochene Teeschale zum Beispiel, die nach dieser Reparaturmethode wieder zusammengesetzt wurde, ist nicht weniger wert als eine Teeschale, die frisch aus der Fabrik kommt, sondern sie ist mindestens genauso wert, wenn nicht mehr, weil sie zusammengesetzt wurde, weil da Mühe reingesteckt wurde und weil die Bruchstellen schön leuchten und sie eine ganz neue Ästhetik hat. Gott spricht uns Ähnliches zu, wenn er im 2. Korintherbrief sagt, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Also, dass Gott gerade dort wirkt, wo wir uns zerbrochen fühlen, wo wir uns klein fühlen. Dass er uns liebt, dass er mit uns arbeitet, obwohl und gerade weil wir nicht perfekt sind. Und wir verlieren nichts im Wert, wenn wir nicht perfekt, wenn wir nicht glänzend sind, sondern wir dürfen, auch wenn wir heruntergefallen sind, wenn wir Dellen und Bruchstücke haben in unserem Leben, sicher sein, dass Gott da ist und dass seine Liebe uns trägt. Paulus kommt im 2. Korinther 12 und dort im 10. Vers, also 2. Korinther 12, Vers 10, zu dem Schluss, dass er mit einem anderen Blick auf seine Schwachheiten schauen möchte. Also will meinen, er ist sich seiner Schwäche bewusst, er nimmt sie an, er erträgt sie. In seinem Fall war das vermutlich eine Augenkrankheit, weil er weiß, dass Gott auch und gerade so durch ihn wirken kann. Wenn wir schwach sind, ist Jesus stark in uns. Und Gott ist ein Gott, der aus jeder noch so verworrenen Situation und inneren Unzufriedenheit etwas Wunderschönes machen kann. Dazu gibt es eine Geschichte, also eine Fabel. Es war einmal ein Wasserträger in Indien, der hatte auf seinem Schulter einen schweren Holzstab und dort war rechts und links jeweils ein Wasserkrug befestigt. Und einer dieser Krüge hatte einen Sprung. Die Aufgabe vom Wasserträger war es, Wasser vom Fluss bis zu dem Haus seines Herrn zu bringen. Das waren einige Kilometer. Mit dem einen Krug, der perfekt geformt war, brachte er immer die volle Menge Wasser an. Der Krug aber mit diesem kleinen Sprung verlor auf dem ganzen Weg immer wieder ein bisschen Wasser und am Ende war er nur noch halb voll. Das ging eine Weile so. Der perfekte Krug war natürlich stolz auf seine Leistung, das, was er alles so schafft, dass er das Wasser in sich hält. Der andere Krug, der schämte sich, weil er einen Sprung hatte und weil er nur halb so gut war wie der andere. Und irgendwann konnte es der Krug mit dem Sprung nicht mehr an sich halten und sprach ja zu dem Wasserträger, also ich möchte mich bei dir entschuldigen, es tut mir furchtbar leid, Und der Wasserträger war ein bisschen verwirrt, ja, sagte, was denn los? Ja, ich verliere immer Wasser. Und meinetwegen schaffst du immer nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich schaffen sollte. Der Wasserträger, der war ja ganz freundlich, versuchte ihn aufzumuntern und sagte, ja schau doch mal, wenn wir jetzt wieder hingehen, auf die linke Seite, also wo du bist, schau einfach mal auf den Boden. Ja, der Krug war wieder ein bisschen aufgeheiterter und es ging wieder von neuem, wieder zum Fluss, wieder dann der Weg zum Haus des Herrn und er stellte fest, auf seiner Seite waren ganz viele schöne Wildblumen. Ja, das erheiterte ihn, er war ein bisschen freudiger, aber trotzdem, er verlor ja weiter das Wasser und am Ende hatte er wieder nur die Hälfte drinne. Und dann sagte der Krug wieder zum Wasserträger, ja, war ja schön, die Blumen, aber ich habe trotzdem nur die Hälfte vom Wasser. Der Wasserträger erwiderte, ja, aber ist dir auch aufgefallen, dass die Blumen nur auf deiner Seite sind? Ja, und das sind sie, weil ich doch weiß, dass du da einen Makel hast, dass du da einen Sprung hast, aber ich habe Wildblumensamen gesammelt, sie überall am Weg eingepflanzt und du gießt sie jeden Tag mit deinem Wasser. Und da kann ich immer Blumen mitnehmen und es schön dekorieren, den Tisch von meinem Herrn. Also eine kleine Geschichte, die einfach den Umstand untermauern möchte, dass auch ein Makel zu etwas Gutem beitragen kann, dass es auch in Fehlerhaften einen Wert gibt und zerbrochenes neues Leben eingehaucht werden kann. Der Wasserträger in der Geschichte hat das ganz praktisch umgesetzt und auch wir heute können uns darin ein Vorbild nehmen und gnädig sein zu den Makeln anderer Leute, genauso aber auch wie zu den Makeln, die wir haben. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott gerade mit schwachen Menschen arbeitet, gerade mit den Unperfekten. Das sind diejenigen, mit denen er am liebsten arbeitet. Jona mit seinen Launen, Maria und Josef, die weder reich noch gebildet waren, Mose als Mörder, Paulus, der krank war, eine schwierige Vergangenheit hatte und ein Petrus, der immer wieder versagte, als es drauf ankommt. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, zum Beispiel du und ich, mit denen Gott, obwohl wir unperfekt sind, gerne zusammenarbeitet. Ich möchte den Text lesen aus 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wichtig ist, dass wir nicht nur bei der Schwachheit stehen bleiben. Wenn der kaputte Wasserkrug jetzt in der Geschichte die ganze Zeit darauf beharrt hätte, diesen Riss zu haben und nur das, sich nur darauf fokussiert hätte, dann wäre sein Blick nicht frei für die Blumen gewesen. Und auch wenn wir unsere Schwachheiten kennen und auch würdigen sollten und auch wenn Schwäche und Zerbrochenes immer auch zu unserem Leben gehört, dürfen wir darüber hinausschauen. Wenn wir nur bei unserem Defizit stehen bleiben, verpassen wir das, was der Bibeltext uns sagen möchte. Denn dieser Text zielt darauf, dass die Kraft Christi in uns wohnt, in jedem von uns. Und die brauchen wir, um unser Leben zu bewältigen, in unseren Beziehungen und überhaupt bei jedem Atemzug, den wir nehmen. Und daran dürfen wir festhalten. An meiner Gnade lass dir genügen. So wird es Paulus, aber sicherlich auch uns heute zugesprochen. Es geht also nicht ein höher, schneller, weiter und auch nicht ein das und das und das muss ich machen, sondern ein Durchatmen und feststellen, ich bin dankbar dafür, dass Gott in mir wohnt, dass Gott mich trägt, dass Gott mich hält und seine Gnade ist genug. Dass ich sein geliebtes Kind bin, das reicht mir für diesen Moment. Dass Jesus mir meine Sünden vergibt, dass ich frei bin, das gibt mir Kraft und Zuversicht für heute. Dass ich nicht allein bin, auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, weil Gott da ist und er Hoffnung ist. Und daran möchte ich festhalten und mich jeden Tag daran erinnern, denn wenn wir Gottes Gnade im Blick haben, dann ordnet sich unser Leben neu. Wir schauen dann nicht mehr auf die Defizite, sondern auf die Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Ein schlauer Mensch sagte mal, wie du siehst, ist, was du siehst. Wie du siehst, ist, was du siehst. Meint also, mit welcher Vorstellung, mit welcher Perspektive du schaust, entscheidet auch, was du siehst. Also, ich habe drei Beispiele für euch. Ihr müsst jetzt ein bisschen eure Fantasie anstrengen. Zwei Menschen gehen in ein Café. Angenommen, es ist offen. Und der eine, der sieht nur die Spinnweben in der Ecke, die lange Warteschlange durch den Abstand und er ist schon genervt. Der andere hingegen riecht schon den Kuchen, sieht schon so ein bisschen, wenn er sich so ein bisschen nach rechts geht, die Torten in der Theke und freut sich auf das, was kommt. Wie du siehst, ist, was du siehst. Oder aber, zwei Menschen kommen in den Gottesdienst und der eine sieht nur die für ihn unbequemen Stühle, die viel zu kalte Luft und setzt sich auf seinen Platz. Der andere hingegen sieht viele liebe Menschen, denen er zumindest zuwinken kann und setzt sich auch auf seinen Platz, aber kann sich öffnen für die kommende Zeit. Drittes und letztes Beispiel, ein unguter Kommentar wird zwei Menschen entgegengeschleudert. Der eine sieht eine Beleidigung, reagiert auf gleiche Art und Weise. Der andere sieht einen Menschen, der Schlafmangel hat und heute einfach nicht so seinen Tag hat. Wie du siehst, ist, was du siehst. David ruft uns in dem Psalm 16 dazu auf, Gott im Blick zu haben. Im Psalm 16 und dort lese ich ab Vers 5. Du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. David ruft uns auf Gott zu schauen, auf Gott, der uns beschenkt, auf seine Gnade, auf das Gute. Explizit steht in der Bibel, lass dir an Gottes Gnade genug sein. Das heißt im Umkehrschluss auch, Gottes Gnade hast du, darauf darfst du vertrauen. Sie gehört dir auch dann, wenn es dir nicht so gut geht. Gott ist dir gnädig. Und diese Gnade von Jesus ist das, was Paulus feststellte, das brauche ich für mein Leben. Und ich denke, das brauchen wir auch heute. Jetzt ist es schon gegen Ende Januar und doch denke ich, es ist auch heute noch ein guter Zeitpunkt, sich zu fragen, ob diese Haltung nicht etwas ist für das Jahr, für das Jahr 2021. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Sich immer wieder Gottes Gegenwart bewusst zu machen, im eigenen Leben, wie Gott wirkt, sich seiner Gnade bewusst zu sein und zu wissen, bei Gott habe ich einen Zufluchtsort. Denn, und das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und deshalb dürfen wir auch jetzt voller Zuversicht in die neue Woche gehen, im Wissen, dass egal was kommt, Gott an unserer Seite ist. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Unser großer und allmächtiger Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir uns begegnen dürfen, dass wir jetzt Zeit hatten, in deinem Wort zu studieren, dass wir Austausch haben durften. Dafür danken wir dir. Ich möchte dir auch einfach danken dafür, dass deine Gnade genug ist und dass wir uns an deiner Gnade genug sein lassen dürfen, dass du jeden von uns gnädig anschaust. Trotz allem, was wir gut und vielleicht auch, was wir nicht so gut gemacht haben. Danke, dass wir die Zusage haben, dass du uns unsere Sünden vergibst. Und bitte hilf uns, dass wir darauf auch ganz fest vertrauen, dass wir das nicht in Zweifel ziehen, sondern dass wir wissen, dass das stimmt, weil du es so gesagt hast. Vater, ich möchte dich um deinen Segen bitten. Für jeden, der hier ist, für alle, die nicht hier sein können, segne uns an diesem Sabbattag. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.